Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren und es ist so ein Tag wie heute, es hat gerade geregnet und sie kommen an eine Pfütze und er sagt, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze und hebt sie galant darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit sagt er in der gleichen Situation, pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kopf? Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du dein Nein latschen musstest. Das ist doch eigenartig mit der Liebe von uns Menschen, dass die manchmal im Leben immer weniger wird. Mit der Liebe Gottes ist das nicht so. Die wird nicht weniger, die nutzt sich nicht ab. Die ist ewig und die ist grundlos. Also wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da fragt das Mädchen doch nicht zurück, warum? Es gibt für das Wunder der Liebe keine Erklärung, auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk rausgegriffen und das war auch noch das kleinste und das halsstarrigste und hat zu diesem Volk gesagt, ich liebe dich. Das war das Volk Israel. Er hat dieses Volk erwählt. Er hat es aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Er hat es durch die Wüste geführt. Er hat es nach Kanaan gebracht. Er hat es mit Wohlstand gesegnet. Und alles, was er von denen gefordert hat, war, sie sollten ihn allein als Gott anerkennen und seine Gebote halten und sich von anderen Göttern fernhalten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser, die haben immer wieder Gott verlassen, sich immer wieder mit anderen Göttern eingelassen. Israel, Gottes erste große Liebe, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Liebe und Gelassenheit reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als ich im Krankenhaus lag. Da hat man eine Menge Zeit und da habe ich mal die Bibel von Anfang bis Ende in einem Ritt hintereinander weg durchgelesen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was einem sonst, wenn man bloß mal so ein paar Verse oder eine Seite liest, was man sonst gar nicht so richtig mitkriegt, nämlich die Bibel, das ist eine Liebesgeschichte. Das ist eine einzige Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie schwer ihn die Menschen auch immer wieder enttäuschen und wie oft sie ihm untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder neue auch Formulierungen, um seinem Volk seine Liebe klar zu machen. Zum Beispiel sagt Gott mal, so steht es in der Bibel, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, da wird er nun nicht wissen, was das heißt. Im alten Israel war das so, wenn sich ein Junge in ein Mädchen verknallt hat. Also sagen wir, der Mosche hat sich in Rebekka verknallt. Da hat er den Namen seiner Liebsten so in die Handfläche reingeschrieben. Und wenn es in der Reli-Stunde ein bisschen langweilig wurde, hat er so einen Handteller aufgemacht und reingelinst, liest er den Namen seiner Liebsten, Rebekka. Ah, da geht die Sonne auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, sagt Gott. Wie so ein verknallter Teenager äußert sich der, wie so ein verliebter junger Kerl. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und die schönste Liebeserklärung, die er je abgelassen hat, durch den Propheten Jeremia, da hat Gott gesagt, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Und hast du das schon mal gelesen? Siehst du, du selber bist das beste Beispiel für das, wovon ich hier rede. Da schreibt Gott an dich einen Brief, einen Liebesbrief. Du weißt doch, wie das ist, wenn man einen Liebesbrief bekommt, wo einem schon die Knie anfangen zu zittern und dann fliegen die Augen über die Zeilen und man wartet, bis der Satz kommt, auf den man lauert, wenn da steht, ich liebe dich. Da schreibt Gott an dich einen Liebesbrief und da steht dieser unwahrscheinliche Satz drin, ich habe dich schon immer geliebt. Und du hast es noch nicht einmal gelesen, geschweige denn beantwortet. Wir Menschen stellen uns gegenüber dem Liebeswerben Gottes taub. Und obwohl wir ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu jahrtausende lang. Jahrtausende lang, der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon. Und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufend schickt der einen Propheten nach dem anderen, um die Menschen zu sich, zu Gott zurückzurufen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich, nachdem die Propheten alle getötet sind, da hat Gott nur noch einen, den er schicken kann. Seinen eigenen, einzigen Sohn. Jesus. Der ist sein letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist das letzte Wort Gottes an die Menschheit. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Das, was ich euch bisher erzählt habe, das hat Jesus selber mal erzählt, in Form eines Gleichnisses. Da hat er von sich selber gesprochen. In dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Da ist ein Weinbergsbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg und die Weingärtner bringen diese Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Und die Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer, das ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Weingärtner sind die Menschen, die die Propheten umbringen. Und nachdem die alle Boten Gottes umgebracht haben, da fragt sich der Besitzer, was soll ich jetzt machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, dem etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie, das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl? Fragte Jesus nun seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird. Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist das heute nicht das erste Mal, dass Gott dich ruft. Der hat schon x-mal versucht, dich zu erreichen, aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du hast ihn noch mit Ausreden abgespeist. Du bist ihm ausgewichen. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil geht. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, wenn irgendein Wesen auf dieser Erde ihn verehrt? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott der beste Freund deines kleinen Lebens ist, das ändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, nur die geht jedenfalls nach hinten los. Damit schadest du nur dir selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben, damit dein Leben gelingt. Gott hat auch keinen Vorteil von dir, den Vorteil hast du. Und wenn ich dich heute auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse. Verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute Abend wieder zu Gott einlädt. Also Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir in deinem Leben zum Schaden kommt. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Und der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam. Und Gehorsam gegen ihn, das ist Glück für dich. Wo suchen die meisten Menschen ihr Glück? Die meisten Menschen suchen ihr Glück im materiellen Reichtum und in der Sexualität. Thema Reichtum haben wir gestern besprochen, über Sex haben wir noch gar nicht geredet. Das müssen wir jetzt nachholen. Ihr Eltern habt jetzt mal eine Pause. Ihr könnt derweil ein bisschen im Gesangbuch lesen. Ich muss mal hier mit den Jungs schon was behandeln. Also, die Sexualität, das ist eine Gabe, die Gott in dein Leben reingelegt hat und für die du dich auch bedanken solltest. Du musst nur wissen, für jede Gabe, die Gott uns gibt, gibt er auch einen Aufgabenbereich. Also die Nase ist zum Riechen da und die Füße zum Laufen und nicht rumgedreht. Und für die Sexualität, da hat Gott auch einen bestimmten Bereich geschaffen. Und das ist die Ehe. Und alles, was sich außerhalb der Ehe an praktizierter Sexualität abspielt, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also ich will so ein Beispiel deutlich machen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Du kannst natürlich mit irgendeiner zerknautschten Cola-Dose bei euch im Hinterhof da anfangen rumzukicken. Das ist doch kein Spiel. Wenn man dauernd den Eindruck hat, stört die Leute oder du schmeißt die Fensterscheibe ein oder was. Sondern für ein richtiges Fußballspiel, da gibt es einen Bereich, ein Stadion. Und da kannst du auch nicht rumrennen und machen, was du willst. Dort herrschen ja ganz bestimmte Regeln. Aber wenn man sich an die Regeln hält, da kann dort das Spiel laufen. Da macht das Freude. Da ist es kein Geholze mehr, sondern da läuft eben das Spiel. Und so ist das mit der Sexualität. Na klar, kannst du Sex machen auf dem Heimweg von der Disco im Stadtpark. Das ist doch nicht das, was Gott sich für dich ausgedacht hat und was er dir gönnt. Ein bisschen Angst beim Geschlechtsverkehr nimmt ja schon die ganze Freude. Wenn du Angst hast, dass du erwischt wirst oder ein Kind kriegst oder was weiß ich. Du erlebst genau das, was Gott sich für dich ausgedacht, nicht, wenn du es außerhalb von Gottes Anordnung erleben willst. Ich will mal sagen, wenn Gott so genial gewesen ist, sich so etwas Geniales auszudenken wie die Sexualität, na, da sollte man doch annehmen, dass seine Gebrauchsanweisung genauso genial ist. Ich meine, wenn wir uns irgendeinen neuen Gegenstand kaufen, da guckt man ja normalerweise auch in die Gebrauchsanweisung rein. Weil da erklärt wird, wie man damit umgeht. Ich meine, wenn du dir eine neue Waschmaschine kaufst, dann guckst du nicht, wenn die von Miele ist, nicht in die Gebrauchsanweisung von Bosch, musst du schon die von Miele lesen. Und wenn du was über die Liebe wissen willst, dann darfst du nicht in die Bravo reingucken, dann musst du in die Bibel reingucken. Jedenfalls hat Gott ja unserem Leben so eine Gebrauchsanweisung beigelegt, das sind die 10 Gebote. Und wenn wir die anwenden, dann macht das mit der Liebe auch Spaß. Also, ich will mal sagen, wenn Gott so genial war, dass er uns diese Sexualität geschenkt hat, dann sollten wir ihm auch trauen bei seiner Gebrauchsanweisung. Und das machen wir sonst im Leben auch genauso. Du musst es nicht machen. Du kannst, wenn du willst, deinen neu gekauften Pullover aus Kaschmirwolle, den du für 187 Euro irgendwo erstanden hast, du kannst ihn bei 90 Grad in deine Maschine reinschmeißen. Hat ja niemand was dagegen. Bloß am Ende hast du so, die Größe kommt da raus. Da kannst du vielleicht gerade noch eine Nachtmütze für dein Tamagotchi draus häkeln. Oder nehmen wir mal an, du bist Geburtstagskind, so sag mal im jetzigen Monat März. Und was ist dein Hauptwunsch? Dein Hauptwunsch sind ein paar Schlittschuhe. Du bittest deine Eltern, dir Schlittschuhe zu schenken. Und an deinem Geburtstag, was steht auf dem Tisch? Ein schöner Karton. Du machst ihn auf, was ist drin? Schlittschuhe. Und da liegt eine Gebrauchsanweisung mit drin. Und da steht doch drauf, nicht auf das Eis gehen im Frühling, wenn es noch dünn ist, sondern warten, bis das Eis im Winter fest geworden ist. Was machst du da? Da sagst du doch auch nicht, also jetzt habe ich nur Schlittschuhe, jetzt könnte ich nur laufen. Und da verbietet mir der Hersteller, dass es losgehen kann. Jetzt soll ich also bis zum nächsten Herbst oder Winter warten und enthaltsam leben in Bezug auf Schlittschuhlaufen, weil der das hier reingeschrieben hat. Na du Dussel, du brichst ein, wenn du im Frühling aufs Eis gehst. Genauso wie du einbrichst, wenn du wegen ein paar Frühlingsgefühlen mit jemandem ins Bett springst. Wartet, bis eure Beziehung fest geworden ist und bis Gott seinen Segen draufgelegt hat. Und dann geht's los, dann könnt ihr eure Pirouetten drehen. So, ihr Alten könnt wieder herhören, wir machen weiter. Ich sage, der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist der Gehorsam gegenüber Jesus. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist der Ungehorsam. Wenn du Jesus ablehnst und nichts mit ihm zu tun haben willst, da erwartet dich am Ende nichts weiter als das Gericht. An vielen Stellen schreibt die Bibel davon, dass es am Ende der Tage ein Gericht geben wird, wo jeder Mensch, ob er an Gott geglaubt hat oder nicht, wo jeder Mensch vor Gott erscheinen muss und wo Gott uns fragen wird: Wie hast du gelebt? Warum hast du das und das getan und das und das nicht getan? Wo wir Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen und wo dann herauskommt das Urteil, wo es hingeht in der Ewigkeit, in den Himmel oder in die Hölle. Ich lese mal einen einzigen so einen Bericht über das Gericht vor, wie das in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das ist mal, so drückt das die Bibel aus. Ich will mal das, was im Gericht ist, in ein Bild unserer Zeit übersetzen. Jeder von euch weiß, wie es im Supermarkt zugeht. Kommst rein, kriegst den Körbchen und dann marschierst du durch den Supermarkt durch diese vielen Regalreihen. Und von allen Seiten erhältst du die interessantesten Angebote. Und da packst du nur ein. Und egal, wie lange du dich im Supermarkt rumtreibst und egal, wie viel du in dein Körbchen einpackst, am Schluss, ganz am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Und da heißt so, auspacken und bezahlen. Und so ist das in unserem Leben auch. Wir gehen durchs Leben und da kriegen wir von allen Seiten die interessantesten Angebote gemacht. Und jeder versucht natürlich, möglichst viel mitzukriegen. Und egal, wie lange du dich auf diesem Planeten hier rumtreiben darfst und egal, wie viel du mitgenommen hast, am Schluss, am Ende, da stehst du vor der Kasse, vor Gottes Gericht. Da fällt der Scheinwerfer von Gottes Klarheit nochmal volles Rohr auf dein Leben. Und da heißt es, komm, jetzt packen wir mal aus, mal gucken, was in deinem Lebenskörbchen sich da angesammelt hat. Und da kommt das alles nochmal raus, was da drin gewesen ist. Alles das, wofür du dich schämst und was du nach unten gepackt hast. Und was da nicht reingehört hat, fremde Geschlechtspartner und sowas, verstehst du? Das kommt da alles nochmal raus. Und deswegen ist das so entscheidend, dass der Mensch sich auf diesen Augenblick, wenn er mal vor Gott stehen muss im Gericht, vorbereitet. Und weil uns dieser Gedanke so wichtig ist, da wollen die beiden Musiker es jetzt nochmal auf ihre Weise ausdrücken, damit ihr das auf keinen Fall in eurem Leben vergesst. Also ich will jetzt mal alle die wichtigen Fragen, die wir im Leben haben, persönlich und in der Öffentlichkeit, ich will die gar nicht kleinreden und runterspielen. Aber alle Fragen, die uns so nerven und beschäftigen und die wir klären müssen, sind ja eines Tages erledigt. Spätestens am Tag unseres Sterbens. Aber eine Frage bleibt. Und das ist die Frage, wie komme ich durch das Gericht? Der Theologe Bonhoeffer, der hat gesagt, das ist die wichtigste Frage im Leben. Und Luther hat es genauso gesagt, er hat es nur mit anderen Worten formuliert. Luther hat gesagt, die wichtigste Frage im Leben ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein Leben, in dem so vieles schief geht und falsch ist und widergöttlich, wie kriege ich das so hin, dass ich am Ende mal vor dem heiligen Gott bestehen kann? Also mit Schuld beladen, Freunde, das sind wir alle. Verlorenheit, das ist unser natürlicher Zustand. So wie du bist, bist du verloren, aber du bist Gott einfach zu wertvoll. Und deswegen ruft er dich ja immer wieder auf seine Seite, weil er dir einen Gerichtstermin ersparen möchte. Ich habe mir oft so Gedanken darüber gemacht. Man versucht sich das ja vorzustellen. Wie wird das denn sein in dem Gericht? Nur ihr habt doch Fantasie. Also, das ist jetzt mal hier sozusagen der Appellplatz, auf dem die Menschen erscheinen müssen, wenn sie vor Gottes Gericht kommen. Und der Scheinwerfer, die Scheinwerfer sind jetzt mal Gott, der mit seinem Licht auf uns strahlt. Und das hier ist Jesus, das wisst ihr schon. So, jetzt stelle ich mir vor, die Namen der Menschen werden aufgerufen nach dem Alphabet, bei A geht's los, das ist noch weit weg, bin noch lange nicht dran. Und dann rückt das näher. Sind sie schon bei Buchstaben K und dann kommt L und dann kommen die verschiedenen Vornamen und dann kommt der Moment, wo der diensthabende Engel sagt, Theo Lehmann vortreten. Was mache ich da? Ich hau ab. Ich gehe dann einfach zu Christus und stelle mich hinter den. So. Und da kommt wieder der Ruf, Theo Lehmann, wo ist denn der? Und da sage ich, Jesus, sag du es. Und als zum dritten Mal gerufen wird, Theo Lehmann, vortreten. Da höre ich, wie Jesus ruft, hier bin ich. Und da sagt Gott, wo? Ich sehe keinen Theo Lehmann. Ich sehe bloß dich, Jesus, meinen eigenen Sohn, den Reinen. Und da sagt Jesus, ja, Vater, du hast recht. Du kannst den Theo Lehmann nicht sehen. Der hat sich hinter mir versteckt. Der steckt hinter meinem Rücken. Den decke ich, für den stehe ich gerade. Der hat seine Schuld schon bei mir abgegeben, dafür habe ich schon mal am Kreuz bezahlt. Den kannst du nicht nochmal bestrafen. Und weil er zu mir gehört und sich hat von mir vergeben lassen, da bitte ich dich, Vater, lass ihn reinschlüpfen. Naja, und so komme ich mal in den Himmel. Durch den hier. Nur durch den. Nicht, weil ich manchmal gut oder manchmal schlecht war, oder weil ich heute Abend hier gepredigt habe. Nee, durch den komme ich in den Himmel. Allein durch ihn als meinen Fürsprecher. Und wenn du dann Jesus nicht als deinen Fürsprecher hast, wenn der dich nicht kennt und du nicht zu ihm gehörst, da hast du aber schlechte Karten. Da hast du keine Chance, in den Himmel reinzukommen. Wenn du Jesus nicht annimmst als deinen Retter und Verteidiger, da bleibst du verloren. Und das meint Jesus, wenn er mal gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Was heißt verdammt sein? Die Bibel redet von einer ewigen Verdammnis. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, vergiss das mal nicht. Wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst, da wird Gott dich nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringst. Gott ist fair. Der gibt dir nur das, was du willst. Und in den Himmel und in die Hölle kommen nur freiwillige Menschen. Kein Mensch wird gezwungen, in den Himmel zu gehen. Und kein Mensch ist gezwungen, in die Hölle zu gehen. Jeder kann das frei entscheiden, wo er hin will. Es gab mal so ein Lied im Kino. Wir wollen Sündigen dem Himmel kündigen. Oder wie die Toten Hosen gesungen haben, wir wollen nicht ins Paradies. Ist das auch deine Lebensmelodie? Du kannst ja so leben, wie du willst. Du musst nicht den Feiertag heiligen. Du musst nicht die Wahrheit sagen. Du kannst lügen, du kannst Ehe brechen, kannst du alles machen. Es ist deine Entscheidung. Der DJ Bobo, der hat auf seiner letzten CD ein Lied drauf, da heißt es, verkauf deine Seele vom Himmel zur Hölle, genieße die Fahrt. Die Entscheidung, wem du hören, gehorchen willst, die liegt bei dir. Und nach deinem eigenen Willen wird sich Gottes gerechtes Gerichtsurteil richten. Die Hölle, die hat es ja am Anfang überhaupt nicht gegeben. Am Anfang war ja die Welt gut und geschaffen und Gott hatte sich gedacht, dass er mit den Menschen in Eintracht leben kann. Und dann stellt sich heraus, es gibt welche, die sagen, nein, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Ja, die müssen ja irgendwo hin in der Ewigkeit. Wenn ein Mensch sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben, wird Gott ihn ja nicht zwingen, die Ewigkeit bei ihm zu hocken. Und da hat Gott nachrüsten müssen. Da hat er die Hölle geschaffen. So steht in der Bibel drin, die Hölle ist der Ort, wo der Teufel hinkommt und die zu dem gehören wollen. Und ich möchte, dass der Gedanke an Hölle und Verdammnis und den zukünftigen Zorn Gottes, dass der dich aus deiner leichtsinnigen Haltung mal aufschreckt. Ich möchte dich heute mal erschrecken. Ich möchte, dass du wenigstens mal anfängst, darüber nachzudenken. Was du machen willst, wenn du mal vor Gottes Gericht stehst. Und wenn das stimmt, was die Bibel uns hier sagt. Heute kann ich dir noch helfen. Dann kann dir keiner mehr helfen. Außer Jesus, das ist der Einzige. Ich möchte mal euch, die ihr euch so stolz Ungläubige und Atheisten nennt, ich möchte euch auffordern, ihr geht heute Abend nach Hause und setzt euch mal auf den Stuhl, ohne den Fernseher anzumachen, und denkt mal eine Stunde lang über eine einzige Frage nach. Über die Frage, was mache ich, wenn das, was der Pfarrer heute Abend aus der Bibel gelesen hat, wenn das stimmt. Und ich behaupte, ihr seid zu faul und zu feige, auch nur eine einzige Stunde eures Lebens über diese wichtige Frage nachzudenken. Ich wäre ja froh, wenn ich über so ein kniffliges Thema gar nicht erst predigen müsste. Aber ich muss darüber predigen, denn wenn ihr verloren geht, könnte Gott mir die Schuld zuschieben, wenn ich euch nicht gesagt hätte, worum es in Wirklichkeit geht. Wenn ich euch nicht gewarnt hätte vor der Sünde. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube, dass ein Mensch sagt, brauch keinen Gott, der ist mir egal. Manche Leute denken, Sünde, das ist, wenn man hier im Supermarkt mal eine CD einsteckt oder ein Buch, was man nicht bezahlt hat. Naja, sind auch Sünden, kleine. Also außer wenn jemand von meinem Büchertisch ein Buch mitnimmt, ohne zu bezahlen. Das ist eine große Sünde, das ist klar. Aber versteht ihr, so diese Dinge, das sind ja alles Folgerungen aus einer Grundeinstellung, dass ein Mensch sagt, mir ist doch ganz egal, was Gott sagt, ich mache, was ich will. Für mein Leben ist Jesus überflüssig. Ich brauche den nicht. Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Oder manche sind vielleicht jetzt in dem Zustand gerade drin. Wenn man in einen anderen Menschen so richtig verknallt ist und der andere beachtet einen nicht. Wenn die Liebe, die man für einen Menschen empfindet, einfach verschmäht wird. Da kannst du dir mal vorstellen, wie Gott sich fühlt. Der dich liebt und der dir das auch sagt. Und du sagst, interessiert mich überhaupt nicht. Der ist für mein Leben überflüssig. Was der von mir verlangt, mache ich einfach nicht. Wenn du die Liebe Gottes verschmähst, verstehst du, das ist ja nicht nur irgendeine Einstellung, sondern damit tust du ja Gott weh. Gott ist doch nicht ein Klotz oder ein Gedanke oder Prinzip oder irgend sowas, sondern Gott ist, wir haben es doch vorhin gesungen, ein Vater. Der hat ein Herz. Und dem tust du weh, wenn du durchs Leben gehst, was er dir geschenkt hat, ohne dich zu bedanken und ohne mit ihm zu leben. Ich war mal unterwegs zu so einer Veranstaltung mit einem anderen Sänger. Da waren wir oben an der Ostseeküste. Da musste der wegen irgendeiner wichtigen Sitzung nach Berlin fahren. Hat er auch gemacht. Dort hat er seine Familie besucht, die dort wohnte. Und abends, als er dann endlich ankam, im Quartier, da hat er mir erzählt, er ist bei seiner Familie vorbeigegangen. Und da hat es irgendwelchen Zoff mit seinem Jungen gegeben und da hat es seinem Sohn eine Ohrfeige gegeben. Als der Jörg mir das erzählte, abends um 11 im Bett, naja, da lag der Kleine in Berlin und schlief. Für den war das gegessen. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das war noch nachts um 11 unruhig, weil es eine Schwierigkeit mit dem eigenen Sohn gegeben hatte. Du tust Gottes Herzen weh, da brauchst du gar nicht gegen ihn protestieren oder was gegen ihn tun. Du tust ihm weh einfach dadurch, dass du sagst, den brauche ich nicht. Der ist überflüssig für mich. Und ich sage dir, wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst und ohne ihn durchs Leben gehst und nichts mit ihm und seiner Vergebung zu tun haben willst, dann bist du verloren. Was ist verloren? Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Dein Autoschlüssel, der auf dem Campingplatz neben der Mülltonne im Gras liegt, der ist eben verloren. Und wenn du als ein Geschöpf Gottes dein Leben nicht im Schutz und in der Hand Gottes verbringst, sondern außerhalb von Gottes Wirkungsbereich, dann bist du eben verloren. Auch wenn du zwar an Jesus glaubst, ihn aber nicht an die erste Stelle in deinem Leben setzt. Also entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder gar keine. Eine andere Stelle als die erste kommt für den Sohn Gottes überhaupt nicht in Frage. Das bringt dir gar nichts, wenn du zu Hause in deiner Schatulle verschiedene Scheine aufbewahrst, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein und was es noch alles geben mag, wenn du nicht in Wirklichkeit Jesus zur Nummer eins in deinem Leben gemacht hast, dann nützt dir das alles überhaupt nichts. Wenn du Jesus von der ersten Stelle in deinem Leben verworfen hast, dann hast du ihn überhaupt verworfen. Ich komme jetzt nochmal auf diese Gleichnisgeschichte hier zurück. Wie kamen denn eigentlich die Weingärtner dazu, dass die den Sohn Gottes verwarfen? Die haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben einen Propheten nach dem anderen umgebracht, ohne dass der Herr sie auf der Stelle bestraft hätte. Und das hat sie ermutigt, immer unverschämter zu werden. Undankbare Menschen, die missbrauchen die Langmut Gottes bis zum heutigen Tage. Du sagst vielleicht, ich glaube nicht an Gott, aber mir geht's doch gut. Der hat mich doch noch nie bestraft. Ich habe weder Krebs noch irgendwas. Bin gesund und feist. Ich kann also weder weiter so machen wie bisher. Denn Gott ist ja, wie ihr Christen immer sagt, der ist ja sowieso gnädig. Ja, Gott ist gnädig. Und bis zu dieser Sekunde lebst du von der Gnade Gottes. Und er hat ja seine Gnade durch die Sendung seines Sohnes bewiesen, indem er den zum Schuldigen gemacht hat, an unserer Stelle. Aber wenn du den Sohn verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Uns wird immer vorgeworfen, jedes Mal, wenn wir würden von Gericht reden oder Verdammnis oder Hölle oder sowas, wir würden den Menschen Angst einjagen. Na was denn sonst? Es ist schrecklich, sagt die Bibel, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen, ist doch das Furchtbarste, was es gibt. Kein menschliches Gehirn kann sich das ausdenken. Und keine menschliche Sprache kann das schildern, was Hölle ist. Was hast denn du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie im Kinderbuch von Wilhelm Busch, wo die fromme Helene gestorben ist und die Seele von der frommen Helene ist vorne an der Mistgabel dran und der Teufel, der fährt durch den Kamin nach unten und da ist ein großer Kessel und da tanzen die Teufelchen drumherum, huhaha, der heilige Franz ist auch schon da. Ja, so steht es im Kinderbuch. Ich lese dir mal vor, was in der Bibel steht. Eine einzige Stelle lese ich dir vor. Da heißt es im Thessalonischer Brief, Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben fern von dem Angesicht des Herrn. Fern sein müssen von Gottes Angesicht. Das ist Hölle. Ich kann es auch nur mit Vergleichen versuchen, euch deutlich zu machen. Als mein Vater früher noch gelebt hat, habe ich versucht, oft den anzurufen. Ihr wisst, alte Leute, die hören schwer, unser Telefonnetz war sowieso nicht das Beste. Ich drehe also die Nummer, er hebt ab, ich sage, Tag Vater, hier ist Theo, wie geht's denn dir? Da sagt er, ist da jemand? Ich nur in Zahn lauter, ja Vater, hier ist Theo, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Da höre ich, wie der sagt, scheint keiner dran zu sein und legt auf. Jetzt wähle ich nochmal die Nummer. Nun habe ich gleich richtig laut, Vater, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, hörst du mich? Sagt er wieder, scheint keiner dran zu sein und legt auf. Verstehst du, mein Vater war zu Hause. Ich habe die Stimme meines Vaters gehört. Der hat vielleicht sogar auf meinen Anruf gewartet. Aber er hat mich nicht gehört, weil irgendwas in der Leitung kaputt gewesen ist. Wenn irgendwas in der Leitung zwischen dir und Gott kaputt ist, und das ist das, was die Bibel Sünde nennt, da kannst du schreien, wie du willst. Es kommt der Moment, da geht dann nichts mehr. Eine Ewigkeit von Gott getrennt sein müssen und keinen Kontakt mehr zu ihm kriegen, das ist Hölle. Also, wie gesagt, man kann das nur in Bildern, ich stelle mir das so vor, die Hölle, die hat sozusagen einen großen Eingang, weil ja da viele rein wollen, aber die hat keinen Ausgang, das ist das Gemeine. Wer da drin ist, kommt nicht raus. Und ich stelle mir vor, die Hölle hat aber Fenster, da musst du rausgucken. Und da siehst du drüben, da drüben in Gottes Reich, da läuft das Fest. Dorthin war ich eingeladen. Und wenn du genau hinguckst, ist da ein Platz. Der ist leer, der Stuhl. Und da ist eine Tischkarte. Da steht dein Name drauf. Gott hat für dich einen Platz in der Ewigkeit vorbereitet. Und du sitzt hier und sagst, das interessiert mich überhaupt nicht. Leute, eine Ewigkeit lang erkennen müssen, ich war eingeladen und ich, Idiot, habe abgelehnt und das nicht mehr ändern können, das ist Hölle. Leute, das ist doch wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns auch fürchten. Jesus hat ausdrücklich in der Bibel gesagt, fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Ja, nun sagen manche zu mir, sag mal, was bist denn du für einer? Das riecht doch nach Mittelalter. Wo hast denn du Theologie studiert? Wo kommst denn du überhaupt her? Ja, und dann heißt es, ja, du hast ja ein Gottesbild, das ist ja grauenhaft. Ich habe ein ganz anderes Gottesbild, wird mir dann gesagt. Ich glaube mehr so an den Jesus der Bergpredigt. Oh, ne. Wer so redet, hat er die Bergpredigt noch nie mal gelesen. Gerade in der Bergpredigt, in einer einzigen Predigt, redet Jesus gleich mehrmals von der Hölle und warnt davor. Es wäre mir lieber, du fürchtest dich vor der Verdammnis und flüchtest dich in die Arme von Jesus, der sich dir als Retter anbietet, als dass du leichtsinnig so tust, als ob es das alles gar nicht gäbe. Und den Vorwurf, wir würden die Menschen durch Angstmacherei in den Himmel treiben, den weise ich als total blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst, und der untersucht dich, und der sagt zu dir, Sie haben eine gefährliche Blinddarmentzündung. Wenn Sie nicht sofort operiert werden, sind Sie in einer Stunde ein toter Mann. Da sagst du dich, Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Hören Sie auf, mir Drohungen einzujagen. Versuchen Sie jetzt nicht, mir Angst zu machen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir ein Fachmann sagt, dass du in Lebensgefahr schwebst. Und wenn du nicht in deinem Kopf total verblödet bist, wirst du genau das machen, was der Onkel Doktor dir sagt. Weil du doch genau weißt, der stellt die Diagnose doch nicht, um dich zu schocken, sondern um dich zu retten. Freunde, die knallharte Diagnose der Bibel über uns Menschen, die lautet verloren. Egal, ob du ein Christ, ein Moslem, ein Buddhist oder Atheist bist, ohne deinen Glauben an Jesus Christus bist und bleibst du verloren. Und es ist mir lieber, wenn sich nach der heutigen Predigt wenigstens ein paar von euch vor dem Gericht Gottes fürchten, sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig darüber feigst und dann verloren geht. Was heißt denn hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, es könnten welche von euch verloren gehen und ich könnte von Gott bestraft werden, weil ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich wäre ja froh, über andere Themen reden zu können. Ich muss doch meine Botschaft vor Gott am Ende auch mal verantworten. Und er wird mich da auch mal fragen und sagen, Theo, ich habe dir einen Auftrag gegeben. Hast du ihn ausgeführt? Ich habe dir eine Bibel gegeben. Hast du den Leuten das gesagt, was in der Bibel drinsteht, oder hast du die Hälfte weggelassen? Und ich werde mich rechtfertigen durch seine eigenen Worte. Ich werde sagen, ich habe in Weilheim das gesagt, was du, Jesus, selber gesagt hast. Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, der hat das Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und jetzt sagst du vielleicht, na, das klingt da aber furchtbar intolerant. Da kann ich nur sagen, ja, das ist so. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um Jesus. Und wenn es um dein ewiges Lebensheil geht, da ist Jesus absolut intolerant. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich fürchte, dass alle die, die aus einer falsch verstandenen Toleranz und aus Feigheit dieses Bibelwort, was ich gerade genannt habe, nicht mehr erwähnen. Und die bloß so ein bisschen menschliche Philosophie und Lebensweisheit predigen, statt biblisches Evangelium. Und die den Leuten einreden, es gäbe gar kein Gericht. Und die alle Aussagen der Bibel über das Gericht verdrehen oder weglassen. Also ich fürchte, dass die alle einem harten Strafgericht entgegengehen. Egal, ob es sich um Bischöfe, Subordinaten, Pfarrer oder ganze Synoden handelt. Also ich jedenfalls, ich weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe bei dem, was Jesus gesagt hat, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dieses Jesuswort, was ich gerade zitiert habe, das ist bei jedem von euch, der mal getauft worden ist, zitiert worden. Und das heißt, auch deine Taufe nützt dir gar nichts, wenn du nicht glaubst an Jesus. So steht es ja auch im Katechismus von Luther drin. Ohne Glaube nützt die Taufe nichts. Wenn Jesus wiederkommt, fragt er dich nicht nach einem Taufschein. Er fragt dich nach dem, was da drauf steht. Hast du das gelebt, was da drauf steht? War ich denn die Nummer eins in deinem Leben? Was wird Jesus mit euch Taufscheinbesitzern am Ende mal machen? Jesus beendet sein Gleichnis von diesen Weingärtnern mit genau dieser Frage und mit einem ganz schrecklichen Wort. Ich lese es nochmal im Zusammenhang vor. Aber sowas gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet eurer Meinung nach der Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Das heißt also, wenn du Jesus verwirfst, wird sein volles Gewicht, sein volles Gericht auf dich fallen. Und ich habe es euch ja aus der Bibel vorgelesen, wie das in der Offenbarung beschrieben ist. Von welcher Größe Jesus ist, dass Himmel und Erde vor ihm entweichen. Jesus ist nicht das Milchgesicht von irgendeiner frommen Postkarte. Das ist der Weltenrichter, der dich durchschaut bis in die letzten Tiefen deiner Seele. Und wenn du ihn ablehnst, wird sein Gewicht auf dich fallen. Ich frage dich, willst du das etwa? Willst du nicht wenigstens mal darüber nachdenken? Wenn Jesus zum Gericht kommt, so heißt es ja in der Bibel, da wird vor seiner Gegenwart, werden sie alle fliehen. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke von diesem Zermalmen, was hier steht. Und ich wage ihn nur auszusprechen, weil Jesus ihn ausgesprochen hat. Also ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen, wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat seine Predigt mit diesem schrecklichen Wort beendet. Und dann ist er weitergegangen ins nächste Dorf. Ich will nicht mit diesem schrecklichen Wort aufhören und weitergehen. Sondern ich möchte dir noch einmal sagen, was Gott unternommen hat, um dich vor dem Gericht zu bewahren. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du, du bist Gott nicht egal, sondern der hängt sich in dein Leben rein. Er will es verändern, er will es retten. Und deshalb hat er sich ans Kreuz hängen lassen. Das ist schon Jahrzehnte her, da gab es mal so ein bekanntes Musical, Jesus Christ Superstar. Da wird das Leben von Jesus geschildert. Und der, den Jesus gespielt hat, der Rainer Schöne, der hat sich mit mir über die Rolle unterhalten. Und der sagt, da habe ich zwei Probleme, ein inneres und ein äußeres. Der sagt, ich habe ein inneres Problem, wie kann ich als Mensch den Sohn Gottes darstellen? Und dann sagt, da habe ich noch ein äußeres Problem. Der sagt, was denkst du, da stehst du am Ende auf der Bühne, so hier, also mit dem Rücken zum Publikum, so, mit ausgebreiteten Armen. 10 Minuten lang, sagt er, 10 Minuten musst du so stehen und kannst die Arme nicht runterheben. Ja, nach 10 Minuten konnte doch einer schön die Arme wieder runterklappen. Und da ist er in seine Garderobe gegangen, da hat er sich geduscht und ein Bier getrunken, hat es noch bezahlt gekriegt. So war das bei Jesus nicht. Der hat kein frommes Theater gemacht, bei dem war das live. Dem haben die kein Bier zu trinken gegeben, der musste Essig trinken. Und der konnte nicht nach 10 Minuten die Arme runterklappen, sondern der musste Stunde um Stunde in der glühenden Mittagshitze am Kreuz hängen. Und Tropfen um Tropfen ist das Blut aus seinem Körper gewichen, bis er eben erstickt ist. Und er hat das nicht bezahlt gekriegt, sondern er hat eben da mit seinem Blut deine Eintrittskarte in den Himmel bezahlt. Kennst du irgendjemanden, der das für dich getan hat? Kennst du irgendjemanden, der sein Leben für dich auf diese Weise eingesetzt hat? Was kann Gott eigentlich noch mehr für dich tun? Ich frage dich, was kann Gott mehr für dich tun, als seinen eigenen Sohn zu opfern? Welchen Beweis von der Liebe Gottes erwartest du denn noch? Was soll denn Gott noch mehr leisten, um dir zu zeigen, wie lieb er dich hat? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, lass dich versöhnen mit Gott. Und schieb doch mal die Riegel deiner Vorurteile beiseite und lass Jesus in dein Leben rein. Freunde, das mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Ich möchte, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Ich habe aus Liebe geredet, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich wollte doch nicht mit dem Gericht drohen. Ich wollte euch vor dem Gericht warnen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich und der will nicht, dass du zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Und ich frage euch, wollt ihr wirklich eure Seelen verlieren? Wollt ihr wirklich so weit gehen, ohne euren Erlöser und Retter zu leben und zu sterben? Freunde, ich bitte euch, kehrt um. Kehrt um, nehmt die Chance wahr und bekehrt euch. Und diejenigen unter euch, die sagen, jawohl, das will ich jetzt machen. Ich will mich dem Gekreuzigten anschließen. Ich will meine Schuld loswerden. Ich will mal in den Himmel. Euch will ich erklären, wie man das machen kann. Wie man Kontakt kriegt zu Jesus. Wie man sich überhaupt bekehrt. Du brauchst weiter gar nichts zu machen, als dass du, Jesus, sagst, ich will zu dir. Das musst du dem sagen. Und Jesus, was sagen, das nennen wir Christen beten. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Na gut, wenn du gar nicht weißt, was du zu Jesus sagen sollst, dann sagst du einfach zu dem, Jesus. Und packst in diesen Namen alles rein. In der Bibel steht drin, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Du brauchst keine langen, großen, künstlichen Gebete abzulassen. Da sagst du einfach, Jesus. Und der versteht dich. Du kannst mit Jesus reden, dort, wo du jetzt sitzt, auf deinem Stuhl, ohne dass irgendjemand das mitkriegt von den anderen, die neben dir sitzen. Du kannst mit Jesus reden außerhalb dieser Halle. Auf dem Heimweg oder zu Hause. Oder hinterher, dass du die Mitarbeiter ansprichst, wenn du noch Fragen hast. Oder jemanden brauchst, der mit dir beten soll. Und du kannst auch jetzt gleich beim nächsten Lied, was unsere beiden Musiker spielen, das kannst du machen, dass du während des Liedes, was die beiden spielen, dass du hierher nach vorne kommst. Ihr habt das ja nur schon gesehen den ganzen Abend, dieses Holzkreuz hier. Das ist ja ein Zeichen. Das ist das Zeichen dafür, dass wir Christen glauben, dass Jesus jetzt hier ist. Und genauso wie wir euch das in der Zeichensprache sagen, kannst du in der Zeichensprache ausdrücken, was in dir vor sich geht. Du stehst auf, verlässt sozusagen dein altes Leben, gehst ein paar Schritte hier vor, die vielleicht gar nicht so leicht sind, und landest hier vor dem Kreuz und drückst damit aus, das wird jetzt der Zielpunkt meines Lebens. An dem werde ich mich orientieren. Der wird jetzt Nummer eins in meinem Leben. Und ich bleibe hier vorne stehen, ich komme dann da runter. Das geht nicht darum, dass du zu mir kommst oder zu einer bestimmten Gemeinde. Es geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und ich bleibe nur aus einem Grunde hier stehen, um dir zu helfen, weil ich dir ein Gebet vorsprechen werde, das du dann nachsprechen kannst. Das Gebet steht auf der letzten Seite von den Liedheften, die ihr da in der Hand habt. Das sind ein paar ganz kurze Sätze, die spreche ich vor und indem du sie laut nachsprichst, machst du sie zu deinem eigenen Gebet. Und das ist der entscheidende Schritt der Bekehrung, der neuen Geburt. Da geht das neue Leben los. Dann kommt gleich der nächste Schritt, da sind Mitarbeiter da, die stellen sich zu dir. Du musst also nicht alleine hier vorne stehen, brauchst du keine Angst davor haben. Und die wollen sich dann mit dir anfreunden und dir weiterhelfen. Aber es geht los mit diesem einen ersten Schritt. Und während des Liedes, was die beiden spielen, kannst du jetzt kommen. Und etwas möchte ich dir jetzt am Schluss noch sagen. Du hast heute Abend und in dieser Woche eine Unmenge von Informationen bekommen. Und vieles war dir vielleicht ganz neu. Meinetwegen kannst du alles vergessen, was du hier in dieser Woche gehört hast. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder. Gott hat dich unendlich lieb.